Ich bin in Leipzig geboren, aber als dreijähriges Kind sind meine Eltern dann nach Halle gezogen, umgezogen. Und mein Vater hat in Halle ein großes Möbelgeschäft in der großen Ulrichstraße gehabt. Und ich bin dann in Halle zum Kindergarten gegangen und dann zur Schule. Von 1933 bis 1938. Und also die Schülerinnen waren sehr hässlich, weil es war eine richtige Nazi-Schule. Da waren die kleinen, waren ein paar Lehrer, die waren Nazis und die haben mich schikaniert. Und unter den Jungs waren auch ein paar Nazi-Jungs. Schlechte Erinnerung. Ich musste mich jeden Tag prügeln mit den Jungs. Und aber sonst habe ich gute Erinnerungen an Halle. Ich hatte Freunde in Halle und ich durfte nicht am Religionsunterricht teilnehmen. Wir hatten besonders jüdischen Religionsunterricht in der Ludwig-Wucherer-Straße, wo ich hingegangen bin. Und Halle ist eine schöne Stadt und ich liebte Halle als Stadt. Und
nur so ein ganz kurzer Einschub. Waren Sie in den letzten Jahren, seitdem Sie wieder in Deutschland sind, mal in Halle?
Ja, wir haben einen Film gemacht und ich habe eine Lesung gehabt in der Hermannstraße, in der Volksschule. Und ich habe da gelesen mit den Kindern, die so alt waren wie ich damals, 10-jährige Kinder. Und wir haben ein bisschen gefilmt in der Straße und auch im Friseurladen. Und der Film ist eine Eisenbahnfahrt nach Rumänien, wo ich während des Krieges war, und spielt dann in Rumänien.
Sie bringen uns gerade quasi örtlich selbst dorthin. 1938 sind Sie nach Osten geflohen.
Ja.
Und in einen Ort gekommen, über den ich von Ihnen gelesen habe, dass das für Sie ein Ort war, wo Sie sich zu Hause gefühlt haben, wo Sie quasi von sowas wie einem Paradies geschrieben haben. Was hat das für Sie ausgemacht?
Es war eine kleine Stadt mit einer jüdischen Majorität in der Bukowina. Es war früher Österreich und jetzt gehört es zu Rumänien. Und ich habe mich da sauber wohl gefühlt und mein Großvater war Viehhändler, ich hatte ein eigenes Pony, hat er mir gekauft. Und wir sind da rumgeritten in der Stadt und die immer verfolgt von einer Schar Jugendlicher. Und ich hatte eine schöne Zeit in Seret gehabt, ja.
Wenn man sich so anguckt, wie so Menschen, die vom Nationalsozialismus fliehen mussten, über die alte Heimat in Anführungsstrichen schreiben, dann ist da immer so ein krasser Widerspruch. Also einerseits so eine ganz starke Sehnsucht nach so diesem Ort der Kindheit und dann diesem Gefühl, dass sie das so aus sich herausreißen müssen, weil es einfach nicht mehr als Heimat funktionieren kann. Wie ist das für Sie? Ist Halle für Sie noch sowas wie Heimat oder gibt es diesen Begriff für Sie?
Also eigentlich Heimat ist für mich Rumänien. Da habe ich die schönsten Jahre meiner Kindheit verbracht. Halle ist nicht Heimat. Ich habe teilweise gut und teilweise böse Erinnerungen alle. Ist eigentlich keine Heimat, nee.
Vielleicht springen wir einfach mal zu den Romanen rüber, weil wir da ja auch zeitlich jetzt sozusagen ankommen mit Nacht. Als ich diesen Roman gelesen habe, also ich fand den, und das wird ja auch immer gesagt, sehr erschütternd oder sehr bewegend.
Welche Nacht?
Nacht.
Ja.
Also hart, also das absolute Fehlen von moralischen Maßstäben.
Ja, ja.
Ich habe mich dann aber viel mehr gefragt, wie das für Sie ist, also dieses Verhältnis zwischen Ihnen als Autor und den Personen, die das lesen, also den Leserinnen und Lesern. Weil ich konnte ja sozusagen, wenn es mir zu hart geworden ist und ich alles einfach zu krass fand, ich konnte das Buch zuschlagen und was essen gehen, oder? Also, und ich habe mich gefragt, ob Sie auch daran gedacht haben, als Sie diesen Roman geschrieben haben. Wie kommt das bei den Leserinnen an? Oder was macht das?
Mich hat mal eine Amerikanerin angerufen. Das Buch wurde auf Englisch übersetzt. Und die hat gesagt, dass dem, die nach gelesen hat, schmeckt dir das Essen wieder.
Das ist, ja, okay. Das überrascht mich so ein bisschen, weil mir hat es gar nicht geschmeckt, als ich das gelesen habe. Das ist
fürchterliche Hunger. Und wenn man dann selbst isst, hat man eine Befriedigung.
Macht Sie das sowas nicht sauer, wenn Sie sowas hören? Weil Sie
gar nicht.
Vorhin haben wir auch nochmal drüber nachgedacht. Ihre Bücher sind ja, beziehungsweise Ihre Art zu schreiben und die Geschichten zu erzählen, die sind schon so, dass man sich, also ich glaube, man kann es lesen und man findet das in irgendeiner Form gut, aber man kann sich dem auf keinen Fall entziehen. Ich glaube nicht, dass irgendjemand so ein Buch nehmen kann von Ihnen, Nazi und der Friseur, und da reinliest und sagt, ach, damit kann ich ja gar nichts anfangen, sondern es berührt einen. Welche Rolle spielten für Sie, als Sie es geschrieben haben oder wenn Sie schreiben, wie das rezipiert wird, wie das bei Lesenden ankommt?
Also beim Schreiben denke ich nicht an das Publikum und ich schreibe das, was ich schreiben muss. Und der Leser ist gewöhnlich mitgerissen, weil ich schreibe sehr engagiert und sehr überzeugend und sehr realistisch, was die Nacht anbetrifft, und sehr grotesk, was den Nazi und Friseur anbetrifft.
Judith hat von dem moralischen Aspekt bzw. dem amoralischen Aspekt gesprochen. Wie stark setzen Sie sich dann damit auseinander, dass man vielleicht Edgar Hilsenrath ja auch mit diesen Personen, mit diesen Geschichten so übereinbringt? Jemand, der in der Lage ist, Geschichten auf diese Art und Weise zu erzählen. Spielt das für Sie eine Rolle, wie Sie über Ihre Bücher wahrgenommen werden könnten?
Ist mir ganz egal. Im Gegenteil, das amüsiert mich.
Ich würde gerne nochmal zurückkommen zu Nacht und auch zu diesen moralischen Maßstäben, weil es gibt so einen Satz, der hat mich irgendwie getriggert, weil es war so ein, man hat überall diese absolute Amoral und Ranek ist einfach schrecklich. Er schlägt seinem Bruder den Goldzahn aus dem Mund und es ist wirklich fürchterlich. Und dann gibt es aber diese Szene, in der die alte Frau aus dem Schlaflager zu der Deborah sagt, zu der Frau von Raneks Bruder, dem Protagonisten, er hat sie wirklich gerne gemocht und es gibt offensichtlich, oder nur Tote, offensichtlich hatte Hofer recht, also ein anderer Mensch aus dem Roman, nur Tote können nicht mehr lieben. Und das war so ein Satz, der total rausgestochen ist aus allem anderen in diesem Buch und aus allen anderen Schilderungen. Jetzt würde mich interessieren, gibt es noch sowas wie Menschlichkeit in dem Ghetto? Und da rede ich jetzt tatsächlich von Ihren eigenen Erfahrungen.
Ich habe ja einige Gestalten, die menschlich sind, zum Beispiel Deborah oder Dr. Hofer. Ich habe schon einiges Menschliches. Ich meine, die Leute waren ja nicht schlecht, die waren nur verzweifelt.
Was ich aber auch interessant finde, ist, dass ganz viele von diesen Figuren, die noch so was Menschliches oder noch so moralische Maßstäbe haben und solidarisch handeln, Frauen sind. Hat das eine, also haben Sie das bewusst gemacht?
Also ich habe überhaupt ein sehr gutes Verhältnis zu Frauen. Vielleicht deshalb, ich weiß es nicht. Unbewusst, ja.
Die Frauen, die auftauchen in den Romanen, das fand ich insbesondere bei dem Amerika-Roman relativ auch drastisch. Ne? Dieser Mensch, der irgendwie überleben muss, um schreiben zu können und die merkwürdigsten Strategien anstrengt, um sich ernähren zu können, die Jobs, die er annimmt, die Versuche, an Essen zu kommen in Restaurants, sich da irgendwie in Nobelrestaurants schleicht, weil man dort am besten Essen bekommen kann und dann ohne zu bezahlen zu gehen und all das. Und die Sehnsucht nach sowas wie einer Partnerschaft, die dann in irgendwas kulminiert, was meistens ein Sex mit billigen Prostituierten ist oder aber dieser sehr absurde Versuch, amerikanischen Maßstäben gerecht zu werden und sich eine Frau zu suchen über eine Partnerschaftsvermittlung. Ja. Das sind ja alles so Momente, wo ich mich frage, inwiefern denn so Beziehungen im normalen Maßstab, die scheinen gar nicht aufzutauchen, zumindest in den Büchern, die ich kenne. Sie haben gerade gesagt, Sie haben ein sehr gutes Verhältnis zu den Frauen. Das spricht gar nicht unbedingt aus dem Roman.
Das heißt, Fuck America, das ist das Buch hier. Ja. Bonzes Geständnis. Also in diesem Buch, der hatte keine Beziehung, weil der war vollkommener Außenseiter und lebte am Rande der Gesellschaft und war vollkommen verzweifelt irgendwie und starken Sexualdrang hat er gehabt. Und der konnte nur befriedigen, indem er entweder Frauen irgendwie bezahlt oder sie vergewaltigt.
Es wird ja auch ganz oft gesagt, dass das so ein Anti-Amerika-Roman ist.
Ja.
Entspricht das Ihrem Gefühl zu Amerika?
Ja, Es ist schon Anti-Amerika.
Und wie haben Sie diese Zeit erlebt, als Sie da waren? Ist das sehr autobiografisch? Oder
das ist halb autobiografisch. Also es ist Fiktion, aber ich habe ja über 20 Jahre in New York gelebt. Und hatte war ein richtiger Albtraum Amerika für mich. Aber ich meine, es ist mir nicht schlecht gegangen. Ich habe mich immer ernähren können. Ich hab damals als Kellner gearbeitet, als Hilfskellner oder Kellner. Aber das ist natürlich, ja, ich lebte ganz am Rande der Gesellschaft und war ja nicht anerkannt. Ich war als Schiff, hatte noch nichts veröffentlicht und ich habe als Kellner gearbeitet, was in Amerika ein sehr niedriger Beruf ist. Das gilt, hat kein Ansehen. Anders als in Frankreich zum Beispiel. Wir hatten keine Ansehnung in Amerika nicht.
Aber Sie haben dann, als Sie in Amerika geschrieben haben, mit einigen Büchern doch auch schon sehr großen Erfolg gehabt, oder?
Nein, ich hatte zwei Bücher in Amerika veröffentlicht, Die Nacht und Nacht im Friseur. Aber waren keine Erfolge. Nicht später, ich bin eine große Taschenbuchausgabe rausgegangen, bin der Taschenbuchverlag ist pleite gegangen, ich habe Pech gehabt.
Wenn wir gerade eh schon bei Veröffentlichungsbedingungen sind, sowohl Nacht als auch Der Nazi und der Friseur sind ja in Deutschland total spät rausgekommen im Vergleich zu anderen Ländern. Wie erklären Sie sich das? Vielleicht erstmal für Nacht.
Also mit Nacht habe ich besonders Pech gehabt. Der Kinderverlag, der Verleger Kindler hat das Buch selber gelesen und war begeistert und hat es gleich genommen. Und dann hat sich aber im Verlag eine Opposition gegründet gegen das Buch. Weil sie sagen, ja, die Juden werden in einem hässlichen Licht geschildert und das könnte Antisemitismus erregen. Und die haben das Buch dann, haben dann durchgesetzt, dass der Verlag selber das Buch keine Werbung gemacht hat und das Buch verschwinden ließ. Es kam eine ganz kleine Aussage raus und ist dann verschwunden.
Gab es da eine Kommunikation mit Ihnen oder ist das autark passiert? Haben die das für sich entschieden und haben mit Ihnen gar nicht Rücksprache über Ihre Bedenken oder sowas gehalten?
Nee, die haben das allein entschieden.
Bei Der Nazi und der Friseur war das ja ähnlich, ne?
Nazi und Friseur kam in einem kleinen Verlag raus, der Braun Verlag, und war ein großer Erfolg, ja.
Aber auch relativ spät, oder?
Spät, ja. Es kam 1977 raus und war ein Erfolg, ja.
Also Sie gehen das ja anders an, als das klassisch gemacht wird. Ja? Ansonsten hätte der Kindler Verlag ja nicht gesagt, also das Buch können wir nicht machen, das wollen wir nicht machen. Wie haben Sie sich damit auseinandergesetzt, wie so eine Debatte gelaufen ist?
Also ich habe mich natürlich beschwert. Ich habe gesagt, warum machen Sie keine Werbung? Und die haben erklärt, die haben nichts dagegen, dass das Buch in Amerika rauskommt, aber in Deutschland ist das politisch, geht das nicht. Es könnte Antisemitismus erzeugen und so weiter. Und wir hatten lange Diskussionen mit dem Verleger, aber es hat nicht genützt. Es gab keine zweite Auflage und wir haben nichts gemacht für das Buch.
Vielleicht switchen wir nochmal zu Der Nazi und der Friseur. Es wird ja immer so gesagt, das sei eines der ersten Bücher, die so den Holocaust auf skurrile oder groteske Art und Weise thematisieren. Ich habe mich gefragt, als Sie sich hingesetzt haben und beschlossen haben, dieses Buch zu schreiben, haben Sie sich genau das gedacht? Ich schreibe jetzt mal ganz anders über die Shoah.
Also ich habe nicht gewusst, ich habe das bewusst grotesk geschrieben, aber mir war nicht bewusst, dass das eine negative Reaktion haben wird. Das war mir gar nicht bewusst, das habe ich ja später erfahren.
Und wer hat darauf negativ reagiert?
Also der Nazi war von Anfang an ein Erfolg. Die Nacht war negativ.
Weil die Juden in so einem schlechten, amoralischen Bild vermeintlich dargestellt werden. Ja.
Nee, Nazi funktioniert nicht. Es waren schon ein paar negative Stimmen, auch von der jüdischen Seite, aber im Allgemeinen war es ein Erfolg.
Gab es zu der Zeit eine Auseinandersetzung dazu, also sozusagen zum Stand des Umganges mit der deutschen Vergangenheit, mit dem Holocaust und dann mit Ihrem Ansatz darüber zu schreiben?
Also man hat mir immer vorgeworfen, dass ich habe auch im Nazi und Friseur eine Satire über den Philosemitismus. Man hat mir vorgeworfen, dass ich mit dem Philosemitismus irgendwie nicht klarkomme, dass ich das Ganze verhöhne und das ist auch so.
Warum sollten Sie auch mit Philosemitismus klarkommen?
Ja, es gab eine Zeit, wo Juden nur als Edelmenschen dargestellt wurden und das beschönt. Und damit bin ich nicht klargekommen.
Vielleicht apropos, in Der Nazi und der Friseur haben Sie ja den Protagonisten Max Schulz, der eigentlich die ganze Zeit auch eher auf gewisse Weise amoralisch oder den nationalsozialistischen Moralkategorien entsprechend handelt.
Ja.
Und dann ganz am Schluss ist so eine moralische Wende und er kriegt irgendwie sowas wie Gewissensbisse oder so ähnlich. Wieso haben Sie diese Wende gemacht?
Also er wird ja Jude und eigentlich ist eine ganz jüdische Ideologie an und er wird nachher ein Antinazi am Schluss. Er lehnt alles ab, was er selbst gemacht hat und hat gewissermaßen Gewissensbisse, aber nicht wirklich.
Aber wenn er da in diesem Wald rumläuft, was war das? Da kam mir
der Wald der 6 Millionen.
Genau. Da kam mir das schon sehr so vor, als hätte er tatsächlich Gewissensbisse. Und da habe ich
mich hat auch gehabt, ja.
Ich habe mich gefragt, ob das sozusagen eine Wende war, bei der Sie das Gefühl hatten, Sie müssen das machen, weil man noch sowas wie Moral da reinbringen muss. Weil
nee,
sonst
nee,
so
gar nicht.
Okay.
Es ist einfach der Lauf der Handlung. Ja. Er wurde zum guten Zionisten. Die englische Übersetzung hat noch zwei Seiten.
Zwei Seiten mehr.
Ja, die im Deutschen weggeschnitten wurden. Da kommt man Schuld zu Gott und der verhört ihn und der macht Schuld, fragt ihn, wo warst du die ganze Zeit? Hat der Gott gesagt, ja, ich war hier, ich habe geschlafen. Sagte Max Schulz, also wenn das so ist, dann ist deine Schuld noch größer als meine. Und dann steigt Gott von seinem Thron herunter und setzt sich neben Max Schulz auf die Anklagebank. Das ist Ende im Englischen. Dann habe ich auch weggeschnitten, weil das würde die Deutschen entlasten. Deswegen habe ich das weggeschnitten.
Dann muss ich das jetzt nochmal auf Englisch lesen. Sie haben mir gerade gesagt, dieser schizophrene Umgang in Deutschland mit dem Judentum, mit dem Holocaust, das Philosemitische, was da auch mit drin schwebt, etwas, was ich jetzt mal aus Ihren Worten lese, was Sie eben auch nicht akzeptabel finden als einen Umgang. Welche Rolle spielt denn die jüdische Identität? Ich habe mir so aufgeschrieben, ne, für diese Frage, Identität. Deutsch, jüdisch, US-deutsch, so in dem Verlauf irgendwie, wie ich das an Ihrer Biografie wahrgenommen habe. Welche Rolle hat das Judentum für Sie gespielt oder das hier in Deutschland geboren sein, das in den USA leben und wieder zurückgekommen sein? Was hat das mit Ihrer Identität gemacht?
Also ich bin Atheist, habe mit jüdischer Religion nichts zu tun, aber ich bin ein bewusster Jude, das heißt, ich bin sehr stolz auf das Judentum und bin auch sehr für Israel und für alles, was dort geschieht. Und das ist also meine Identität. Ich war ja in Amerika, aber ich habe mich nie amerikanisiert. Bin immer deutsch-jüdischer Schriftsteller geblieben und bis zuletzt.
In dem Roman Berlin Endstation, da ist so eine Stelle, wo der Protagonist, auch ein Jude, der in Deutschland lebt, nach Hause kommt und an der Haustür ist eine Hakenkreuzschmiererei.
Yeah.
Ich frage mich erstens, wie autobiografisch ist auch dieser Roman nach Ihrer Rückkehr nach Deutschland gewesen? Und zweitens, was bedeutet das jetzt heute für Sie, als Jude in Deutschland zu leben?
Also ich habe keine Probleme, aber es ist natürlich, die Neonazis sind natürlich eine Bedrohung, auch für mich. Aber das ist ja fiktiv. Hier hat keine Hakenkreuze geschmiedet, meine Tür. Das ist ja nicht so, aber es könnte sein. Und das ist schon erschreckend.
Der Entschluss, nach Berlin zurückzukehren, wie leicht ist Ihnen das gefallen?
Ich wollte ja nicht nach München zurückgehen, weil ich München kannte. Aber in München, ich habe ein Interview gehabt in London. Da kam ein Buch von mir raus und da hat der Interviewer mich gefragt, die wollen ja nach Deutschland zurückkehren. Habe ich gedacht, ja. Sagt er, wohin? Habe ich gedacht, nach München. Da hat er gesagt, würde ich Ihnen nicht raten. Ich war noch nicht bekannt in Deutschland. München ist ein schwieriges Pflaster. Fahren Sie nach Berlin, da gibt es literarische Kneipen, wo sich Verleger mit Schriftstellern treffen und so weiter und so weiter. Und bin dann nach Berlin gefahren.
Irgendwie ist das ja so ein bisschen verpönt auch bei vielen, ne? Als Jude zurückzukehren nach Deutschland. Wie war das so in Ihrem Umfeld? Also was für Reaktionen
sind dazu? Also viele Verwandte waren natürlich dagegen. Mein Bruder kann auch heute nicht verstehen, wieso ich dann zurückgefahren bin. Aber für mich, ich bin ja nicht nach Deutschland zurückgekehrt, sondern zur Sprache. Weil ich habe immer nur Deutsch geschrieben und irgendwann muss man die Sprache auch wieder hören. Weil ich habe drüben nur Englisch gehört und das verwirrt ein bisschen. Man muss die Sprache dann wiederbeleben, wenn man in Deutschland lebt. Ja.
Sie haben gesagt, Sie sind bewusster Jude sozusagen, wenn auch nicht religiös, oder sind auch pro Israel und so weiter. Sie waren ja auch eine Zeit lang in Palästina.
Ja, 3 Jahre.
Wie war das für Sie?
Also das war ja noch vordergründig der Tat, dass ich bin 45, 46 nach Israel gefahren. Und ja, für mich war das Israel eine Enttäuschung, weil ich als deutscher Schriftsteller ist man in Israel sowieso verloren im Posten. Man muss sich umstellen auf Hebräisch, das wollte ich nicht. Und die Israelis sind auch sehr, sehr prosaische Menschen, sehr erdgebunden und sehr unsentimental. Und ich habe mich überhaupt nicht verstanden mit den Israelis.
Und dann sind Sie von da aus nach Frankreich gegangen?
Nach Frankreich, zu meinem Vater, ja. Ich hatte meinen Vater 9 Jahre nicht gesehen und wir haben uns nach dem Krieg wiedergefunden über das Rote Kreuz. Wir kannten ja keine Adressen. Und dann habe ich beschlossen, nach Frankreich zu meinem Vater zu fahren. Der hat in Lyon gelebt. Und meine Mutter kam dann mit meinem Bruder illegal über verschiedene Grenzen dann auch nach Lyon. Und wir haben uns alle, die ganze Familie in Lyon wieder getroffen. Das war 1947.
Weil Sie gerade über Ihren Aufenthalt in Israel, Ihre Reise dorthin und auch darüber gesprochen haben, dass Sie da eben auch bewusst weggegangen sind. Gibt es eine Rezeption Ihrer Literatur in Israel? Wie sieht denn das aus?
Ein Buch ist in Israel erschienen, der Nationalfriseur. Ich weiß nicht. Ob es noch Volk ist, keine Ahnung.
Aber haben Sie mal Reaktionen bekommen aus Israel zu diesem Buch? Ich kann mir vorstellen, dass das nicht so gut angekommen ist.
Doch, habe ich keine Reaktion von Israel, nee.
Vielleicht nochmal so ein Rundumschlag. Sie sind wahnsinnig viel von Rumänien ins Ghetto, dann nach Palästina, dann nach Frankreich. Also Sie haben wahnsinnig viele Immigrations- und Immigrationserfahrungen hinter sich. Nochmal so zurück zu diesem Begriff Heimat. Greift der überhaupt noch für Sie? Würden Sie jetzt sagen Deutschland?
Also ich habe immer gesagt, die Heimat sitzt in meinem Kopf. Ich bin dort zu Hause, wo ich mich wohlfühle. Was anderes habe ich nicht. Auch Berlin ist ein Wohnsitz, aber würde ich auch nicht sagen, ist auch keine Heimat.